Hier im Morgenmagazin schauen wir jetzt nach Sachsen und ist die Rede von Sachsen, da fallen einem schnell die sogenannten sächsischen Verhältnisse ein. Sachsen also als Heimat von Pegida, Sachsen als Brennpunkt von Fremdenfeindlichkeit und rassistischen Ausschreitungen, Sachsen als konservatives rechtes CDU-Land, das immer wieder auch vor allem gegen antifaschistische Proteste sehr repressiv vorgeht. Heidenau, Freital, Bautzen, das alles sind sächsische Kleinstädte, Orte, die gerade in den Schlagzeilen aufgrund der rassistischen Ausschreitungen der letzten 2 Jahre gelandet sind. Schauen wir in die 90er, auch da fällt einem dann Hoyerswerda ein, als ein Ort, an dem es rassistische Anschläge gab. Da stellt sich doch die Frage, ob es sich dabei um ein speziell sächsisches Problem handelt oder sind denn diese Taten ein Spiegelbild einer gesamtdeutschen Entwicklung und wie ist es überhaupt dazu gekommen? Diese Fragen haben sich Soziologen und Psychologen gestellt in einer kritischen Bestandsaufnahme. Extremismus in Sachsen, eine Bestandsaufnahme, so nennt sich ein Sammelband, das im Edition Leipzig Verlag erschienen ist. Herausgegeben haben es Gerd Pickel und Oliver Decker. Und mit Oliver Decker möchte ich mich nun unterhalten. Ich habe ihn am Telefon und freue mich darüber. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Was haben Sie sich denn im Sammelband Extremismus in Sachsen genau angeschaut? Das heißt, wie fassen Sie denn da diese expliziten oder eigentümlichen sächsischen Verhältnisse da drin auf?
Es war vor allen Dingen auch ein Versuch, unterschiedliche Ansätze der Erklärung zu versammeln. Es ist so, dass innerhalb der Rechtsextremismusforschung ja sehr unterschiedliche und auch manchmal konkurrierende Ansätze vertreten sind, die aber jeweils dasselbe Problem in den Blick nehmen, nämlich die antidemokratische Einstellung, die von einer Ideologie der Ungleichwertigkeit getragen wird. Und unser Bemühen war es, das zu versammeln, was es hierzu gibt an an Autoren, an Erkenntnissen. Und das sind sozialpsychologische Ansätze, genauso wie extremismustheoretisch oder jene, die sich mit autoritären Orientierungen auseinandersetzen. Und das speziell natürlich dann mit Blick auf Sachsen, weil in Sachsen tatsächlich, wie auch der Sachsen-Monitor jetzt gerade wieder gezeigt hat, der von der Staatsregierung ja in Auftrag gegeben worden ist, rechtsextreme Einstellungen sehr weit verbreitet sind und auch die Organisierung der Rechtsextremen sehr weit verbreitet ist, sehr gut ist im Verhältnis auch zum restlichen Bundesgebiet, können wir eine deutliche Häufung von zum Beispiel kommunalen Mandatsträgern der NPD feststellen. Wir können auch eine deutliche Häufung von rechtsextrem motivierter politischer Kriminalität feststellen im Vergleich zum Bundesgebiet und das war uns Anlass genug, um uns damit so zu beschäftigen.
Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie schauen sich eben auch den Extremismus von einer theoretischen Brille her aus an. Und das Band heißt ja auch Extremismus in Sachsen. Und da gibt es nun in Sachsen ja eine vorherrschende Extremismustheorie, die da so ein bisschen zu einer Extremismusdoktrin wurde, hat man das Gefühl, die von 2 Wissenschaftlern, Jesse und Backes, nämlich unter anderem von der TU Chemnitz aus, nämlich vorangetrieben wird. Eine Extremismustheorie, die davon ausgeht, dass die Extremismen am Rand der Gesellschaft also links und rechts sozusagen existieren und sich in einem Hufeisenmodell sogar annähern. Eine Theorie, die sehr scharf kritisiert wird und der Sie sozusagen eigentlich auch mit den Mittestudien, die die Uni Leipzig ja auch herausgibt, etwas eigentlich entgegensetzen wollen, die davon ausgehen, dass genau so eine extremistischen, fremdenfeindlichen, menschenfeindlichen Einstellungen aus der Mitte der Gesellschaft heraus existieren. Wenn man jetzt in den Sammelband reinschaut und Sie sagen, Sie haben so auch den Kenntnisstand der Analysen und die Theorien so versammelt, die es da irgendwie gibt, wie findet sich denn da diese Extremismustheorie von zum Beispiel Jesse und Backes wieder und wie wird denn darin damit umgegangen?
Es ist, wie Sie ja schon sagen, tatsächlich so, dass die Position meiner Arbeitsgruppe der Leipziger Mittelstudien zur Extremismustheorie sehr klar ist. Also die sprachlogische Verortung eines Extremismus von einer Abgrenzung zu den Rändern und als sozusagen Ende eines Kontinuums, 2 Enden eines Kontinuums, die lehnen wir als analytisch tatsächlich zu kurzgreifend ab und auch nicht nur analytisch zu kurzgreifend, sondern auch als eine, die am problematischen Potenzial, antidemokratischen Potenzial in einer Gesellschaft vorbeigeht. Es ist im Grunde genommen eher appellativ, also eine Anrufung im Grunde genommen an die Menschen, sich doch einer Mitte und einer Mäßigung zuzuordnen, allerdings eben nicht nur normativ, weniger tatsächlich der Realität entsprechend. Es bleibt aber trotzdem eine Position, auch die Extremismustheorie, innerhalb der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, jenseits jetzt der Frage der politischen Wirksamkeit, die man ja nochmal getrennt anschauen muss, wozu sie auch dient in der politischen Auseinandersetzung, wozu sie dient, teilweise auch von Seiten der Landesregierung zur Relativierung auch rechtsextremer Gewalttaten, indem im Grunde genommen in Sachsen immer auch, sobald das Begriff Rechtsextremismus auftaucht, das Echo Linksextremismus ist. Also jenseits dieser politischen Nutzung der Theorie ist sie eine, die auch hier mit aus unserer Sicht in dem Sammelband vertreten sein sollte, als eine, die sich mit dem Extremismus und das heißt eben auch mit dem Rechtsextremismus in Sachsen beschäftigt und da beispielsweise mit dem Beitrag von Uwe Backes auch sehr gute Ergebnisse zu Fragen rechtsextrem motivierter Gewalt und Schwerstgewalttäter liefert. Denn diese Ergebnisse sind jüngst von ihm auch vorgestellt worden und gehen jetzt auch mit in diesen Sammelband ein über die Motivlage und auch die Schwere der Gewalttaten. Und er macht hier selbst auch eine Differenz auf hinsichtlich der unterschiedlichen Gewaltformen, die entweder von militanten Linken oder von Rechtsextremen ausgehen.
Wenn Sie jetzt sagen, dass genau diese Extremismustheorie von Jesse und Backes durchaus auch eine politische Nutzung erfahren hat in Sachsen, dass das aber nochmal gesondert betrachtet werden muss, aber genau das gehört ja auch zu einer Entwicklung in Sachsen dazu, wenn man sich anschaut, wie so ist es denn vielleicht dazu gekommen, dass Sachsen irgendwie so heraussticht, wenn als Ort, wo sich eben Pegida gründen konnte. Und da wird ja auch immer wieder angeführt, dass Sachsen eine CDU-Regierung schon seit 25 Jahren, also eigentlich oder seit über 25 Jahren hat und dass das auch die sächsischen Verhältnisse prägt, also eine sehr konservative Regierungsform, die sich dann eben auch so einer Extremismustheorie von Jesse und Backes bemüht. Und sie sagten ja auch, mit der dann ja rechte Gewalttaten verharmlost werden und auf andere Seite zum Beispiel so eine Demokratieklausel eingefordert wird oder eine sogenannte Extremismusklausel von Vereinen, die sich eigentlich gegen Rechtsradikalismus engagieren. Das heißt, in welchem Zusammenhang steht denn da zum Beispiel auch so eine CDU-Regierung, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen in Sachsen anschaut und den grassierenden Rassismus?
Ja, ich denke, das ist ja tatsächlich ein interessanter Punkt. Man muss nur immer auch mitbedenken, dass zunächst einmal eine langjährige Regierungsmehrheit einer Partei vor allen Dingen ein Hinweis auf die Wählerinnen und Wähler und deren Intention ist. Also man kann das aus zwei Perspektiven natürlich betrachten. Was ist die Regierungspolitik? Wie geht sie mit rechtsextrem motivierten Gewalt und Straftaten um? Wie geht sie überhaupt in Abgrenzung mit der Abgrenzung gegenüber Rassismus und völkischem Denken um? Das ist die eine Seite. Die andere ist erstmal, dass es offensichtlich auch in Sachsen ein Bedürfnis gibt von vielen Menschen, tatsächlich eine solche Politik zu sehen und auch eine, sagen, seit der Wende die CDU als Regierungspartei zu sehen. Das ist ja erstmal etwas, was darauf hindeutet, dass es auch einen Wunsch nach einem stabilen und auch Verhältnissen auch einer starken Partei gibt, die im Sinne aller ein Land regiert. Eine Partei wählt sich ja nicht selbst, sondern hier muss eine Motivlage im Hintergrund stehen. Und das allein ist ja schon auch ein interessantes Phänomen, auf das Sie da zu Recht hinweisen. Die Partei dann in dem Moment, die Landesregierung in dem Moment tatsächlich seit Jahren lange Zeit die rassistische Entwicklung verleugnet hat oder versucht hat, sie zu entpolitisieren, sie also, wenn sie wahrgenommen wird, im besten Fall einer rein kriminellen und nicht zu einer politisch motivierten kriminellen Handlung zu machen, das ist das zweite Problem, was sich auftut, was tatsächlich aber mit der langjährigen, sozusagen, dass sie lange Jahre in Sachsen regiert, erstmal gar nichts zu tun hat, sondern auch die Schwierigkeit aufzeigt, die manche in der CDU haben, sich von diesem rechten Rand auch inhaltlich abzugrenzen. Es ist ja so, dass es zum Beispiel auch die Begriffsverwendung einer Schicksalsgemeinschaft durchaus schon lange vor dem Aufkommen der AfD in das Vokabular einige Vertreterinnen und Vertreter der sächsischen CDU mitgehörte und wir hier im Grunde genommen schon ein Aufblitzen haben von Volksideen, die als völkische Ideen durchaus bezeichnet werden können. Und da haben wir das zweite Problem neben dem Bedürfnis sozusagen nach einer starken Partei von Seiten eines relevanten Teils der Bevölkerung, dass auf der anderen Seite eben auch die Landesregierung lange Jahre hinweg nicht nur auf dem rechten Auge blind war, sondern teilweise eben auch es Teile gibt, die sozusagen eine inhaltliche Deckung auch mit Positionen beispielsweise der AfD durchaus hatten und auch weiterhin haben. Und deswegen ist es sehr schwierig, ist da die Trennlinie zu ziehen, wo ist die rote Linie zwischen demokratischen und antidemokratischen Positionen.
Und das alles führt sozusagen zu der Entwicklung oder zu dem Hier und Jetzt, dass sowas wie Pegida eben genau in Sachsen möglich war, sich zu gründen. Und Sie haben eben von dem Phänomen ja gesprochen, dass es das Bedürfnis von einem Teil in der Bevölkerung gibt, eben nach einer langen, stabilen, konservativen Regierung durch die CDU. Und in dem Buch schreiben Sie, dass es in Sachsen eine autoritäre Dynamik gäbe, die lange Tradition hätte, also in den letzten 25 Jahren, dass es da eben keinen Bruch mit solchen autoritären Orientierung gegeben habe und mit Forderungen, die sich eher an Gesellschaft orientierten als an den einzelnen Menschen adressiert waren. Wie zeigten sich da der autoritäre Charakter, den ich da rauslese, beziehungsweise was hat denn das vielleicht auch mit so einer Wende- oder DDR-Erfahrung auch zu tun?
Ich glaube, dass das richtig ist, etwas tiefer dabei in die Geschichte auch zu schauen und die DDR als einen autoritär strukturierten Staat in den Blick zu nehmen, inwiefern das wiederum spezifisch für die DDR gewesen ist oder sogar da noch eben ein deutliches Erbteil einer deutschen Tradition festzustellen ist, die ja schon Heinrich Mann im Untertan beschrieben hat. Das lassen wir mal erstmal außen vor. Interessant ist auf jeden Fall, dass schon auch innerhalb der DDR die Interessen des Einzelnen im gesellschaftlichen Gefüge eine nachgeordnete Bedeutung hatten. Das heißt also im Grunde genommen, dass das allgemeine Interesse, die gesellschaftlichen Interesse immer gegen die Einzelnen diskutiert worden sind. Also dass die Durchsetzung der eigenen Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse gegen die gesellschaftlichen Interessen sehr schwer möglich gewesen ist, beziehungsweise auch durch nur autoritären Strukturen nicht möglich gewesen ist. Und das ist etwas, was sich tatsächlich zwar durch die Wende verändert hat. Es gibt im Grunde genommen auch auf einer normativen Ebene, also tatsächlich auch der Möglichkeiten, auch jetzt Möglichkeiten, seine Interessen beispielsweise gegen den Staat zu versuchen durchzusetzen mit Verwaltungsgerichtsbarkeit und Ähnlichem. Nur hat sich tatsächlich auf einer anderen Ebene in den letzten 25 Jahren auch mit zum Beispiel Arbeitsmarktreformen, den gesamten Sozialreformen wiederum etwas verschoben im Verhältnis vom Einzelnen und der Gesellschaft zu Ungunsten der Einzelnen. Und diese Struktur, das heißt also, wird auch jetzt sehr schwer, viel schwieriger zu überprüfen oder sozusagen den Einzelnen stark zu machen, ist immer schwieriger. Und die Reaktion vieler, auch in Sachsen, aber auch in anderen Bundesländern, war ja diese normative Vorgabe, es muss für den Wirtschaftsstandort Deutschland, muss jeder einzelne Opfer bringen, es müssen neue Strukturreformen her, es darf nicht jeder auf Kosten des Ganzen leben, wenn wir denn wirtschaftlich stark sein wollen, also hier eine Logik eines Standorts oder einer Nation mit eingebracht worden ist. Diese Logik hat viel schneller Fuß gefasst natürlich in dem Moment, wenn schon autoritäre Strukturen da waren, weil diese Logik im Grunde genommen des Denkens vorhanden gewesen ist. Und die produziert allerdings auf der anderen Seite, und das ist das autoritäre Moment, die autoritäre Dynamik dabei, Aggressionen, denn umsonst verzichtet niemand auf die Erfüllung seiner individuellen Wünsche und Erwartungen. Es muss etwas dafür angeboten werden, zum Beispiel die Identifikation mit Macht und Stärke einer Nation oder einer starken Partei oder Ähnliches. Und auf der anderen Seite setzt es eben diese Aggressionen frei, die dann an anderer Stelle ein Ventil brauchen und auch finden, bei denen nämlich die als schwach erscheinen oder als abweichend oder als Bedrohung der Stärke dieses idealen Selbstobjektes, wie das die Psychoanalyse bezeichnen würde, also der Autorität. Und das ist die Dynamik, die wir momentan sehen, nämlich das Freisetzen von autoritären Aggressionen derjenigen, die zwar lange Jahre auf die Erfüllung ihrer Wünsche und Erwartungen verzichtet haben, die sie nicht leben konnten, die aber dafür erwartet haben, an etwas teilzuhaben, was eben wie eine starke Nation eine Verrechnung mit sich bringt, eine Belohnung sozusagen, eine Identifikation mit etwas, was als Gruppenideal gestattet teilzuhaben, etwas Großes und den Selbstwert aufzuwerten. Und sagen, diesen Ausgleich, der droht jetzt nicht zu kommen. Der ist sozusagen, durch die Zuwanderung wird das als Bedrohung erlebt und diejenigen, die zuwandern, werden als diejenigen erlebt, an denen man tatsächlich die Aggression über die eigene Unterwerfung dann auslassen kann. Und das ist das, was wir traditionell als autoritäre Dynamik bezeichnen. Selbst wenn wir im Grunde genommen personell erstmal überhaupt keine Autorität, also einen Menschen sehen, der als Autorität fungiert, eine autoritäre Dynamik bleibt es trotzdem.
Und ausgehend von genau dieser autoritären Dynamik, was bräuchte es denn, um die zu stoppen oder zu brechen? Das heißt, was sind denn da eventuelle Handlungsempfehlungen, die Sie da geben würden oder die vielleicht sogar auch im Sammelband aufgegriffen und angeführt werden?
Ich glaube, was sehr wichtig ist, ist in der momentan aktuellen Situation sehr kurzfristig eigentlich die inhaltliche Auseinandersetzung zu führen. Das heißt, zu argumentieren, deutlich zu machen, was demokratische Inhalte sind und was sie nicht sind. Also Mehrheitsdiktatur beispielsweise ist kein demokratischer Inhalt, sondern es ist auch Wahlen sind nicht das einzige Element einer Demokratie, sondern eben auch Grundrechte, selbst für die Schwächsten der Gesellschaft, sind wesentlicher Bestandteil der Demokratie und auch unveräußerlich. Sonst geht die Demokratie selber verloren. Wenn wir diese Vorstellung einer pluralen und auf Differenz, also auf berechtigtem Unterschied basierenden Gesellschaft argumentativ in die politische Auseinandersetzung einbringen, kann man mit Sicherheit auch deutlich machen, wo das Problem bei vielen Positionen von Rechts und des Rechtspopulismus ist. Die Gefahr, die ich sehe, ist leider, dass da häufig gerade bei Wahlkämpfen die Grenze so klar nicht gezogen wird, wenn man die Menschen nicht in eine politische Auseinandersetzung zwingen möchte, bei der man sie möglicherweise als Wählerinnen und Wähler verliert und stattdessen auf solche Versatzstücke des Rechtspopulismus selber zurückgreift. Längerfristig muss es darum gehen, tatsächlich auch die Gesellschaft demokratischer zu machen und weniger autoritäre Dynamiken anzulegen. Das heißt also zum Beispiel Demokratisierung von Schulen, von Universitäten. Ich denke, da ist im Vergleich auch zu vielen Ländern in Westdeutschland an sächsischen Schulen auch noch viel möglich, Luft nach oben der Partizipation und Gestaltungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler. Denn Demokratielernen ist primär Erfahrungslernen. Und wer die Erfahrung nicht macht, wie Demokratie funktioniert, sondern in einer Institution ist, in der er keinen Einfluss hat und keinen Überblick über die Lebensbedingungen, die für ihn relevant sind, der wächst auch nicht in antiautoritären demokratischen Verhältnissen auf, sondern umgekehrt lernt Demokratie nicht und lernt eher, sich in autoritären Strukturen zu bewegen.